Hallo und herzlich willkommen bei Familienstark, der Podcast. Hier dreht sich alles um psychische Gesundheit und gemeinsame Entwicklung in deiner Familie. Ich bin Alexandra Keiling, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumatherapeutin für Eltern und Kinder. Ich arbeite in eigener Praxis zwischen Düsseldorf und Köln und ortsunabhängig online. Schön, dass du da bist.
So, heute bin ich mal wieder nicht alleine. Das freut mich ja immer sehr. Heute habe ich Leandra Vogt bei mir. Leandra ist Kindheitspädagogin und ja, noch so vieles mehr. Hallo und schön, dass du da bist.
Hallo Alexandra, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Magst du dich noch mal ein bisschen erweitert vorstellen? Weil du bist ja nicht nur Kindheitspädagogin, sondern du machst ja echt viel. Magst du mal ein bisschen über dich erzählen?
Ja, sehr gerne, danke schön. Ja, genau, also studiert habe ich Kindheitspädagogik, jetzt frisch noch im Master obendrauf gepackt. Ich darf mich jetzt Master of Arts Kindheitspädagogin schimpfen. Und habe mich aber seit einigen Jahren schon spezialisiert auf die Resilienzförderung im Kontext Familie, Kitas und Schulen. Das heißt, ich stelle beruflich die Frage danach, was sowohl wir als Eltern und Bezugspersonen als auch die Kinder brauchen, damit wir mental stark und gesund durch Herausforderungen kommen. Weil ich glaube, das kennen viele von uns, die Herausforderungen im Familienalltag kommen, auf kleiner und auch auf größerer Ebene. Und das Spannende aus der Resilienzforschung ist, dass wir nachweislich alle unsere Fähigkeit zur Resilienz, also unsere Fähigkeit der psychischen Widerstandskraft, trainieren können. Und ich mache in meiner Arbeit sozusagen die Übersetzung aus der Forschung in die Praxis und schaue, dass wir es schaffen, diese Schutzfaktoren, wie man sie nennt, in den Familienalltag so reinzubekommen, dass wir das nicht als To-Do haben, nicht als weiteren Druck, der auf uns lastet, sondern als Puffer, als Nahrungsquelle für das Immunsystem unserer Seele sozusagen. Und dafür habe ich einen Podcast, der heißt der Familienort Podcast, eine App, das ist die Familienort App. Ich schreibe Bücher und gebe natürlich auch Einzelberatungen. Habe ich was vergessen? Ja, unsere Ausbildung. Genau, wir bieten natürlich noch eine Weiterbildung an für alle, die daran interessiert sind, eben zu erlernen, wie man das sowohl bei sich selbst als auch bei anderen fördern kann.
Ja, sehr schön. Aber dein Fokus liegt da schon auf Eltern oder Fachpersonal, also auf erwachsenen Menschen, oder?
Aktuell schon, genau. Jetzt gerade in der Entwicklung ist noch ein Konzept zur Resilienzförderung bei Kindern. Das pilotiert sozusagen jetzt dieses Jahr. Genau, aber das ist noch in der Entwicklung.
Okay, ja, schön. Es macht ja auch total Sinn. Also ich arbeite ja auch viel mit traumatisierten Menschen und da ist es halt ja auch immer so, es ist halt immer wichtig, dass die Erwachsenen gut stehen, ne? Also von daher macht das ja auch absolut Sinn, erstmal sozusagen auf die Eltern oder Fachkräfte zu gucken. Und manches ergibt sich dann ja im Idealfall, ne, sozusagen auf die Kinder.
Sehe ich genauso. Die wichtigste Botschaft, sagt man auch aus der Resilienzforschung, ist, dass Resilienz grundlegend auf Beziehungen beruht. Das heißt, wann immer wir unsere Kinder für das Leben stärken wollen, ist es total wichtig und notwendig, dass wir auch uns als Bezugsperson stärken, dass es uns gut geht. Das ist nicht nur so eine Floskel, die auf Instagram rumschwirrt, sondern das ist tatsächlich, wissen wir das aus der Wissenschaft, das ist ganz spannend.
Ja, total. Und jetzt hast du ja ein neues Buch geschrieben. Darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen, über das Thema Cycle Breaker. Und ja, für mein Kind mache ich es anders. Den Untertitel muss ich ablesen. Toxische Muster in der Familie durchbrechen und nachsichtig mit sich selbst bleiben. Dieses nachsichtig mit sich selbst bleiben finde ich auch sehr, sehr schön. Aber wir sprechen gleich natürlich noch mal im Detail drüber. Jetzt direkt mal zu Anfang, weil ich schon so eine Freundin im Ohr habe, die überhaupt nicht in dieser Bubble ist, ne? In diesem Insta-, YouTube-Podcast-, Eltern-Ding irgendwie, die sofort zu mir sagen würde, was ist ein Cycle Breaker?
Ja, das ist auch ganz witzig, das Wort, dass die Geschichte von dem Buch ist auch so ein bisschen witzig, weil das Thema an sich, dieses Durchbrechen von Erziehungsmustern, die wir heute eigentlich gar nicht mehr brauchen, die nicht mehr sinnvoll sind oder wo wir heute gelernt haben, dass es tatsächlich auch der psychischen Gesundheit von Kindern schaden kann. Darüber wollte ich schreiben und ich selber war mir auch nicht so bewusst, dass da jetzt wieder dieser neue Begriff unterwegs ist und der Verlag aber und hatte mich darauf aufmerksam gemacht und dann habe ich recherchiert und habe gesehen, ja, spannend, das scheint ja genau das zu sein. Da gibt es jetzt wieder einen schönen englischen Begriff für, der super cool klingt. Genau, und dann ist so ein bisschen das Buch entstanden mit diesem Titel. Ich finde das super spannend. Ich bin eigentlich mal gar nicht der Fan von solchen Modebegriffen, finde den aber hier total treffend, weil es geht eben tatsächlich darum, dass wir diese Cycles, also diese Kreisläufe, die ganz häufig ja unbewusst sich abspielen, dass wir die durchbrechen. Und das allererste, der allererste wichtige Schritt dahin ist ja dieses sich bewusst werden, dass da überhaupt ein Kreislauf vorherrscht. Und dann, sobald wir uns dessen bewusst be geworden sind, gibt es dann auch wieder schon wieder die nächste Herausforderung, nämlich Bewusstsein alleine macht es ja nicht, sondern in der Praxis, das dann tatsächlich anders zu machen. Das ist etwas, damit strugglen ganz viele. Also ich würde sagen, für die Menschen, die sich gar nicht damit beschäftigen, ist erstmal interessant, was ist eigentlich ein Kreislauf? Und wie werde ich mir dessen bewusst, was wirklich meins ist und was ich vielleicht übernommen habe, was irgendwann mal sinnvoll für mich war und heute vielleicht nicht mehr. Also da gibt es ja auch ganz viele spannende, unterschiedliche Ebenen, auf die ich auch im Buch eingehe. Und für die, die eben schon in der Bubble drin sind, deswegen steht das nachsichtig mit im Titel, für die ist, glaube ich, dieser Leidensdruck besonders groß. Ich weiß, eigentlich soll es nicht. Und ich weiß, ich will es eigentlich anders. Und ich weiß auch, wie ich es eigentlich machen möchte. Aber in dem Trubel vom Alltag, in der Schnelllebigkeit, im Zeitdruck und in den unterschiedlichen spannenden Entwicklungsstufen unserer Kinder, fällt es mir immer wieder schwer, das umzusetzen. Und auch da setze ich im Buch an. Und der
Ja.
ganz, ganz groß im Zentrum steht Entlastung. Entlastung, Entlastung, Entlastung. Ich bin gar kein Fan davon, irgendwie Eltern noch und nöcher von To-Dos mit an die Hand zu geben, was sie doch alles besser machen sollten, weil sonst geht es ihren Kindern ganz schlimm. Sondern das Buch ist viel eher eine Kraftquelle, wie so ein kleiner Helfer dabei, einen inneren Kompass zu finden und mit Klarheit durch die Erziehung zu gehen, zu wissen, was will ich denn wirklich, was ist mir wichtig und was brauche ich, damit ich das überhaupt umsetzen kann.
Ja,
Ja.
absolut. Und ich, also das hat mich auch sofort angesprochen, dieses nachsichtig, weil ich so dachte, ja, das ist es. Genau, und genau so ist es nämlich, ne? Die Menschen, die jetzt hier zuhören, sehr wahrscheinlich, die irgendwie deine Inhalte konsumieren, die einfach schon sich sehr, sehr viel beschäftigt haben, die haben halt ganz schnell so dieses, ja, ich weiß es. Ich weiß, das ist das Problem. Ich weiß, ich sollte es so und so handhaben. Ich sollte so und so mit meinem Kind umgehen. Man hat dann so eine perfekte Idealvorstellung im Kopf, die natürlich auch einfach trotzdem unrealistisch ist, ne? Also, weil wir sind ja alle Menschen und irgendwie, es läuft halt nicht immer nach Bilderbuch irgendwie, ne? Oder nach Lehrbuch. Und genau, und dann kommt man ganz schnell in so einen Druck. Das erlebe ich halt in meiner Arbeit auch immer wieder, ne? Also, ja, ich weiß ja, aber, und ich habe das und das schon gelesen und ich weiß, ich sollte es so und so und das ist schlecht für die Kinder. Und das macht ja irgendwie diesen ganzen Druck und diese Erwartungen, die auf Eltern irgendwie eh schon lasten, einfach so immens hoch. Und deswegen braucht es halt diesen liebevollen Blick. Ne? Ich habe, wann habe ich denn? Ich glaube, letzte Woche habe ich mit der Susanne Mirau gesprochen. Da sind wir genau beim gleichen Punkt gelandet. Dieses, wir müssen gut auf uns gucken, ne? Also liebevoll auf uns gucken, egal was wir jetzt vielleicht gerade gemacht haben. So. Aber wenn wir uns jetzt noch fertig machen, es bringt keinem was. Es bringt unseren Kindern nichts und es bringt uns nichts. Ne? Also deswegen, ja, ist mir das sofort ins Auge gestochen, dieses Nachsichtig, finde ich total schön. Wie ist es denn dazu gekommen zu diesem Buch? Also wie gibt es da irgendwie eine Geschichte oder irgendwas Persönliches, wo du gesagt hast, so, boah, das könnte ein Buch werden?
Ja, ich denke ehrlich gesagt immer nicht so in Büchern, sondern ich stehe einfach im Austausch mit dem Verlag. Aber was mir so ein großes Herzensanliegen war, so wie du es auch gerade beschrieben hast, ist, dass ich zunehmend beobachtet habe, wie viel Druck auf den Eltern liegt. Und dass vor allem in dieser Bubble in Richtung Instagram, Ratgeber und Co., im Kosmos bindungs- und bedürfnisorientiert, ist mir aufgefallen, wie sehr sich die Eltern unter Druck setzen. Natürlich auch immer speziell die Mamas, das mache ich schon die Erfahrung. Und in meinen Beratungen war das ganz stark zu sehen, dass ich habe gemerkt, die haben richtig Angst, falsch mit ihrem Kind zu sprechen, die falschen Worte zu sagen, falsch zu formulieren, dann ging es denen einmal irgendwie einen Morgen schlecht und dann haben sie das Kind angemorzt und hatten ein unfassbar schlechtes Gewissen und wussten eben nicht, wie damit umgehen. Die haben nur gehört, Wut auflösen, Wutkurs wegmachen, dies auflösen, das auflösen, nie wieder schlechtes Gewissen. Und das hat mich ehrlich gesagt richtig wütend gemacht. Da war die Wut dann bei mir, weil auch nur ein ganz kurzer oberflächlicher Blick in die Resilienzforschung, in die Bindungsforschung, ja, der sagt uns so schnell, dass alle Gefühle, auch die unangenehmen, super wichtig sind, durchzufühlen. Sind sie schön? Nein. Sind sie unangenehm? Ja, manchmal wie Sau. Und gleichzeitig ist dieser nachsichtige, liebevolle Blick, den wir auf unsere Kinder legen wollen, ja, und ihnen ja erlauben wollen, alles zu fühlen, der muss auch auf uns liegen dürfen. Und so darf ein schlechtes Gewissen ganz liebevoll angenommen werden als wichtiges Zeichen dafür, dass sich gerade unser inneres System meldet und sagt, hey, du hast gerade was gemacht, so willst du das eigentlich gar nicht. Du brauchst hier gerade irgendwas anderes, damit du so leben kannst, wie du möchtest. Oder unsere Wut, die uns ganz klar und deutlich eine Grenze aufzeigt, die für uns überschritten wurde. Ja, also stellt euch mal vor, ihr seid irgendwie weiß ich nicht, Kaffeeklatsch mit Schwiegermama ist dabei und die macht einen Kommentar absolut unter der Gürtellinie. Da ist eine Wut absolut berechtigt und wichtig, weil die im Zusammenleben mit anderen Menschen ja aufzeigen kann, hier, guck mal, diese Person, die braucht jetzt gerade von mir einen Leitfaden, ein kleines Manual, wie man mit mir umgehen kann. Das hier hat mich gerade persönlich verletzt. Ich möchte einen anderen Umgang und wünsche mir den und kann in Kontakt gehen. Wenn ich jetzt aber ja 20 Wutkurse gemacht habe und versuche, meine Wut aufzulösen, dann gehe ich in die falsche Richtung und bin destruktiv mit mir selber. Und dieser krasse Druck, den habe ich so sehr gespürt, immer mehr mit den Eltern, mit denen ich gearbeitet habe, auf meinem Instagram-Account und habe mir gedacht, man, in irgendeiner Form muss man da mal aufklären und mal den Eltern erlauben, Fehler zu machen, wütend zu sein, frustriert zu sein, ein schlechtes Gewissen zu haben, Angst zu haben. Das finde ich super wichtig. Und daraus ist das Buch entstanden und ich habe interessanterweise, wie du auch gerade Bezug drauf genommen hast, ganz, ganz am Anfang geschrieben, dass es darum geht, auf sich zu schauen und gut mit sich zu sein. Dass es nicht darum geht, irgendwas zu werden und dann ist man da, dann ist man eine gute Mama oder dann hat man es endlich raus. Und es geht auch überhaupt nicht darum, jetzt irgendwie 20 Millionen Cycles aufzubrechen, auch nicht die 20, die im Buch stehen, sondern ich schreibe ganz am Anfang schon, wenn man sich nur einen einzigen anguckt, einen einzigen Kreislauf, wo man gemerkt hat, puh, das ist irgendwie nicht mehr so sinnvoll, wie ich mich verhalte oder wie ich über mich und das Leben und Erziehung denke. Wenn ich mir nur einen einzigen angucke, ist das schon erstens eine Riesenarbeit und zweitens ein ganz toller Durchbruch und verdient Anerkennung. Also es geht null um Perfektion und null um, weiß ich nicht, eine ganz tolle neue Erziehung leben und sag so nicht so, nee, wie ist es, diese komischen Instagram-Posts, sag's nicht so, sondern so und mach's nicht
Anstatt
so, sondern
so,
dies.
so oder so, ne?
Ja, die machen mich fertig, wenn ich das sehe.
Ja.
Wirklich. Weißt du, ich denke immer, jeder Elternberater sollte eigentlich wissen, das Ziel ist es, dass man irgendwann nicht mehr gebraucht wird als Elternberater. Nicht, weil die Person, also der Elternteil, jetzt alles so macht, wie man es dem beigebracht hat, sondern weil die in sich eine Klarheit und eine innere Stärke gefunden haben und sich wieder selbstbewusst im Umgang mit ihrem Kind fühlen und selbstbewusst in ihrem Alltag. Und ich finde, oder ich habe viel, viel beobachtet, was in eine ganz andere Richtung geht und dachte mir so, damit müssen wir mal aufräumen.
Ja, das ist sehr gut. Und dieses, ich verstehe das sehr gut, dieses Sach so anstatt so oder keine Ahnung, da geht ja einfach der komplette Bezug zum Kind, also die ganze Beziehung, die ganze Bindung, wie auch immer man es in dem Moment jetzt benennen möchte, das hat ja null damit zu tun, ne? Wenn du das jetzt liest, ich habe auch, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich habe auch ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis zu gewaltfreier Kommunikation, weil ich immer denke, also das hat auch sehr viel Gutes, ich will es gar nicht total zerreißen, aber ich denke mir halt, okay, wenn ich jetzt Dinge anders formuliere und die sind vielleicht nicht perfekt pädagogisch formuliert, aber ich bin mir selber im Klaren und ich weiß gerade, was ich möchte und ich drücke das jetzt vielleicht so aus, wie ich das möchte, dann finde ich es halt tausendmal besser, als wenn ich jetzt so einen perfekten pädagogischen Satz habe, der aber überhaupt nicht mit mir im Einklang ist, so, ne? Also deswegen, ja, mit diesen Sätzen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass dich das auf die Palme bringt, wenn du das siehst, weil das so völlig irgendwie an dem vorbeigeht, was Eltern irgendwie brauchen.
Ja, und Kinder spüren sowas auch. Ja, du kannst das so lieb sagen, wie du möchtest, oder
Total.
so nett formulieren, wie du willst. Wenn du wütend bist und fetter, während du das sagst, dann wird dein Kind das spüren und wird noch irritierter sein als sonst. Also es ist wichtig, zum Ausdruck zu bringen, auch, hey, ich bin gerade super wütend, ich brauche gerade einen Moment für mich oder was auch immer. Und also ich finde, die gewaltfreie Kommunikation kann ein super gutes Tool sein. Vielleicht zur Nachbereitung von so einem Streit oder einer
Ja,
Eskalation, ja.
ja.
Aber wenn die Wut da ist, dann dürfen auch mal Türen knallen und dann darf man auch mal aufstampfen und lauter werden. Die Frage ist halt immer, richten wir es gegen das Kind oder sind wir handlungsbezogen und durchleben die Wut für uns selbst gewaltfrei? Das ist, glaube ich, eine viel sinnvollere Frage, als wie wir das jetzt sagen.
Ja, absolut, absolut. Jetzt hast du ja in dem Buch, genau, hast du ja so 20 Cycles sozusagen, ja, betitelt. Nenn doch mal ein, zwei. Also was sind das denn jetzt so für Themen, die da so aufploppen könnten?
Ja, gerne. Na, mein Lieblingscycle sind eigentlich so die Strafen. Weil ich glaube, ich weiß nicht, da muss man auch immer, je nachdem, wo man gerade steht, hat man das entweder schon 20.000 Mal gehört, wir sollen nicht mehr bestrafen, oder man hört das zum ersten Mal. Aber ich habe bemerkt, wie tief verankert das in uns ist. Die meisten von uns sind mit Strafen aufgewachsen. Und wir haben ja auch in unserer Gesellschaft Strafen, ja, also wenn wir uns rechtswidrig verhalten, dann gibt es eine Strafe. Insofern ist das schon auch aus meiner Sicht etwas Wichtiges, was wir unseren Kindern vermitteln sollten. Es gibt Konsequenzen. Jedes Handeln hat eine Konsequenz. Doch es sollte eine logische Konsequenz sein und keine willkürlich herbeigeführte Konsequenz, schon gar nicht auf emotionaler Ebene. Und das ist etwas, was ich immer noch sehe, dass wir einerseits, ja, gibt es die Personen, für die ist das noch ganz neu, die sind mit Strafen aufgewachsen, mit Sachen wie, also es ist ein Beispiel aus meiner Kindheit im Kindergarten, wenn ich mich da nicht korrekt verhalten habe, was auch immer das hieß, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig sagen, deswegen habe ich ja auch die Strafen bekommen. Ich bin sehr häufig alleine im Flur mit einem Puzzle gelandet, was viel zu schwierig war für mein Alter. Und ich durfte erst wiederkommen, wenn ich das Puzzle fertig gelöst hatte. Und es war ganz schwierig für mich, das zu lösen. Und dann saß ich da ewig alleine auf dem Flur und habe halt gepuzzelt. Und wie man sehen kann, ich weiß nicht warum. Es hat sich mir nicht eingebläut, was das richtige, in Anführungsstrichen, Verhalten gewesen wäre, sondern es war eine total unlogische, willkürliche Bestrafung dafür, dass ich nicht das gemacht habe, was sie von mir wollten. Und wenn man sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt hat, dann ist das, glaube ich, ein Kreislauf, wo man mal anfangen darf, sich selber mal zu fragen, warum gebe ich eigentlich Strafen? Was wünsche ich mir für mein Kind? Weil, und das ist auch ein wichtiger Punkt im Buch, es geht mir überhaupt nicht darum zu verurteilen. Gar nichts. Ob wir jetzt Strafen geben, ob wir Kindern bestimmte Spielsachen verbieten, weil wir glauben, das ist nur für Jungs oder für Mädchen. Ob wir zu bestimmten Hobbys oder Essen zwingen, was auch immer es für Kreisläufe gibt, die wir selber in der Familie erlebt haben. Es geht mir nicht darum, zu verurteilen oder mit dem erhobenen Zeigefinger drauf zu zeigen, sondern einzuladen zum Überprüfen, ist das noch etwas, was uns als Familie wirklich dient, was wirklich das tut, was wir wollen. Und Strafen sind es halt im meisten Fall überhaupt nicht. Wir wissen heute aus der Forschung und wir haben den uneingeschränkten Zugang zu ganz, ganz vielen Informationen, die unsere Eltern eben nicht hatten und schon gar nicht die Großeltern. Aber heute haben wir den Kenntnisstand und wissen, so eine willkürliche Strafe macht mit dem Kind erstmal gar nichts außer Angst, Scham, und vielleicht noch Frustration. Das heißt, unser Kind wird viel weniger wirklich lernen, was es da lernen sollte, was eigentlich unser Ziel war. Ja, also weiß ich nicht, zum Beispiel, ja, was könnte so ein Grund sein, warum Eltern ihre Kinder in die Strafe schicken? Ja, weiß ich nicht. Hat den Teller nicht abgeräumt, so, obwohl drum gebeten wurde. Und also das Kind wird durch diese Strafe draußen dann alleine puzzeln, nicht lernen, oh, nächstes Mal sollte ich vielleicht meinen Teller abräumen, sondern das Kind wird in so einem ständigen Reaktions- und Angstmodus sein und versuchen zu gucken, ah, wie sind meine Eltern drauf? Ah, habe ich das jetzt richtig gemacht oder falsch gemacht oder was? Ja, um diese Strafe zu vermeiden, um diese Abweisung und die Abwertung zu vermeiden. Aber wirklich verstanden, warum es vielleicht sinnvoll sein kann, im Zusammenleben sich auch daran zu beteiligen, den Tisch abzuräumen. Ja, oder wenn man später mal alleine wohnt, warum es wichtig ist, sein benutztes Geschirr abzuräumen, das ist beim Kind nicht angekommen in dem Fall. Und genau, also die Menschen, die sich das erstmal damit beschäftigen, würde ich erstmal dazu einladen, und die lade ich im Buch dazu ein, sich mal zu fragen, warum mache ich das? Was bezwecke ich damit? Wie habe ich das selber eigentlich kennengelernt? Und inwiefern hilft das tatsächlich? Und dann darf man auch mal Tagebuch führen und mal gucken, wie fühle ich mich, wie fühlt sich das Kind, gab es da wirklich einen Lernerfolg, ne? Und da werden wir ganz schnell, den gab es nicht. So. Und für die anderen, die das schon längst wissen und dann aber doch immer wieder zurückfallen ins Bestrafen, für die gibt es bestimmte Übungen und Impulse, die dabei helfen sollen, erstmal dieses schlechte Gewissen liebevoll aufzufangen. Weil wenn wir uns jetzt auch noch dafür verurteilen und beschimpfen und uns selber abwerten, entsteht Stress in uns. Und unter Stress machen wir genau das, was wir ganz, ganz lange gelernt haben. Und das sind genau die Kreisläufe, die wir ja eigentlich durchbrechen wollen. Das heißt, der einzige Weg eigentlich in eine bewusst agierende anstatt reaktionäre Zukunft mit unseren Kindern ist ein liebevoller Blick auf das, was gerade ist, auf das, was gerade passiert ist. Und genau, das wäre dann im Bereich Strafen zum Beispiel auch wieder Tagebuch zu führen. Heute habe ich bestraft. Was ist denn eigentlich alles vorher passiert? Habe ich genug gegessen? Habe ich genug geschlafen? Hatten wir vielleicht Zeitdruck? Wie ging es meinem Kind? War das heute vielleicht besonders gereizt? Hatte das Probleme im Kindergarten oder in der Schule? Und dann, wenn wir da wieder irgendwelche Muster entdecken können, dann können wir da eingreifen und sagen, okay, bevor wir eine Einschlafbegleitung machen und ich das Kind anschreie, weil es sich nicht schnell genug die Zähne putzt oder so, und ich merke, die Zeit wird immer später, esse ich vielleicht vorher was, damit ich nicht so mich gedr selber drängele, damit ich endlich essen kann. Genau, das heißt, jeden Kreislauf, jeden Cycle kann man ganz, ganz individuell angucken. Und das schreibe ich auch im Buch. Ich erhebe da keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Das sind 20 von 20 Millionen Kreisläufen, die man durchbrechen könnte. Und es geht auch gar nicht darum, weißt du, man könnte über jeden Kreislauf ein Buch schreiben. Über jeden einzelnen Kreislauf könnte man ein detailliertes Buch schreiben. Und im Cycle Breaker, für mein Kind mache ich es anders, geht es erstmal darum, da den Druck rauszunehmen, überhaupt aus dieser Dynamik den Druck rauszunehmen, einzuladen, Kreisläufe zu überprüfen. Sind die sinnvoll für uns? Machen die uns stark? Unterstützen die uns? Machen die den ohnehin schon schwierigen Alltag leichter für uns? Oder ist es etwas, was immer wieder für Frust, Trauer, Wut, unangenehme Gefühle sorgt? Und wenn ja, was hilft uns dabei, da eine andere Richtung einzuschlagen? Was unterstützt uns anstatt, ne, das machen wir in der Resilienzforschung, wir fragen nach dem, was erhält uns gesund, was macht uns stark, anstatt die Frage zu beantworten danach, was macht uns krank, was ist doof, was ist schlecht, schauen wir immer nach vorne und erlauben uns, das Buffet ganz voll zu machen oder uns ganz reichhaltig vom Buffet zu bedienen. Ja.
Ja, super. Mir kommt jetzt gerade so ein bisschen dieses, man wird dann ja so eingeladen, sich das quasi so anzugucken, was natürlich dazu führt, dass man vielleicht dann auch sich mehr reflektiert, ne, mehr Dinge im Alltag merkt, weil ich muss das gerade so wirklich an auch Klientinnen denken, die das gar nicht mitbekommen, ne? Also mir würden sofort irgendwie welche einfallen aus der Vergangenheit, wo, wenn ich sagen würde, bestrafst du dein Kind, dass die sagen würden, nein. Und dann erzählen sie mir ein paar Sachen. Und dann würde ich sagen, doch. Und aber wahrscheinlich ist es ja wirklich so, wenn man dann anfängt, sich damit zu beschäftigen, das zu lesen, irgendwelche Beispiele sieht oder halt dann auch ein Tagebuch führt, dass quasi genau das dann irgendwann sich so ein bisschen wendet und so ein bisschen dreht, dass man es quasi mitbekommt. Weißt du ein bisschen, was ich meine?
Ja, und dann würde ich aber auch gleichzeitig sagen, dass wenn eine Familie gerade noch gar nicht dazu bereit ist oder die Kapazitäten hat zu erkennen, oh, wir strafen und vielleicht wäre es gut, das mal zu reflektieren, dann braucht es das jetzt auch gerade nicht. Dann ist es vielleicht was ganz anderes. Dann sind es vielleicht die eskalierenden Streitsituationen zwischen den Eltern oder so, die sie sich angucken. Also auch hier würde ich sagen, darf es nicht der Ansatz sein, mit diversen Kreisläufen um die Ecke zu kommen und zu sagen, das ist schlecht und das musst du durchbrechen und guck mal hier, das machst du doch, sondern zu fragen, wie geht's euch im Familienalltag und wo gibt es vielleicht Momente, wo du spürst, irgendwas ist off. Man muss noch nicht mal wissen, dass das irgendein bestimmter Kreislauf, sondern irgendwas ist off und ich habe als Mama oder Papa das Gefühl, so wollte ich doch Familie eigentlich gar nicht. So habe ich es mir doch eigentlich gar nicht vorgestellt. Und da könnte man dann mal hingucken. Und meistens ist das dann irgendein bestimmter Kreislauf, den man entweder selber durch die eigene Erziehung erfahren und mitbekommen hat oder auch gesellschaftlich geprägt irgendwie aus dem sozialen Kontext übernommen hat. Also es muss gar nicht immer so sehr auf persönlicher Ebene sein. Es kann auch einfach sein, dass wir immer dachten, naja, als Mama bist du halt irgendwie diejenige, die kocht und putzt und bla und kein Leben mehr hat. Und vielleicht hast du das erstmal übernommen und leidest aber total darunter, dass du dir gar nicht mehr die Zeit für Freunde nimmst. Und dann nach und nach, wenn ich da mal hinhöre, entdecke ich vielleicht, ist es denn wirklich so, dass man als Mama nicht mehr seine Freunde treffen kann? Ja, oder gibt es da vielleicht auch andere Möglichkeiten? Und das überhaupt sich zu erlauben, mal um die Ecke zu denken, ne? Egal was es ist, das ist ja bei jedem ganz anders. Jeder hat ja ganz woanders seine Mauern gezogen, sage ich mal. Und da mal so um die Ecke zu denken, das ist der riesengroße Akt, sage ich mal, eine Riesenarbeit und dafür braucht es Ressourcen. Und deswegen bin ich auch gar kein Fan davon, so eine missionarische Arbeit zu machen von hier machst du das falsch und da darfst du dies nicht und sag's eben nicht so, sondern so, weil wir wissen gar nicht, wen wir da vor uns haben, was diese Person erlebt hat, und wofür sie überhaupt gerade Ressourcen und Kapazitäten hat, in was für einem Umfeld sie sich bewegt, ja, wie das soziale Umfeld reagieren würde. Vielleicht wäre die Person ganz alleine und will das nicht riskieren, wenn jetzt plötzlich anfängt, irgendwie anders zu leben oder zu denken. Und das finde ich muss total respektiert werden. Und da habe ich mir Mühe gegeben, im Buch eben nicht aufzuzählen, was wir jetzt alles falsch machen und richtig machen sollen, sondern mal anzubieten, schau mal, das haben bestimmte Eltern schon erlebt. Da war es befreiend, mal hinzugucken und ein Muster zu durchbrechen. Spür doch mal nach, ob das was für dich ist. Und wenn nicht, dann überliest du einfach dieses Kapitel und dir fehlt nichts, weißt du?
Ja, das war jetzt auch gerade so in meinem Kopf. Das heißt, man kann auch im Endeffekt das Buch lesen, wie man sozusagen mag. Das heißt, entweder gehe ich schon rein und sage, boah, ja, da ist irgendwie, wir bleiben jetzt mal beim Thema Strafen, das Thema Strafen so, das ist irgendwie mein Thema. Das heißt, ich lese quasi so in den Part rein oder ich merke, boah, es läuft irgendwie nicht rund, es ist nicht so, wie ich es mir vorstelle, es ist irgendwie nur noch anstrengend. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo es herkommt, warum das gerade so ist. Ich fange einfach mal an und guck quasi so, was fühlt sich irgendwie stimmig an oder wo habe ich irgendwie eine Resonanz, wo ich so denke, wow, okay, das kenne ich so, oder?
Absolut, absolut. Ganz wichtig würde ich sagen, ist auf jeden Fall das einleitende Kapitel, weil da differenziere ich auch ein bisschen zwischen Trauma und Muster und Glaubenssatz. Das ist ja auch wichtig, dass wir das nicht so ohne weiteres vermischen. Und auch, dass wir uns bewusst sind, dass wenn da was Tieferes ist, dass wir das vor allem auch nicht alleine machen, dass wir Muster nicht alleine bearbeiten müssen, sondern dass es manchmal ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns da Unterstützung suchen. Und genau, das würde ich so sagen, ist einleitend schon wirklich sehr, sehr hilfreich, sich da mal im Klaren drüber zu werden. Es war mir wichtig, da zu informieren und erstmal eine gute Basis zu legen, damit, wenn wir jetzt anfangen, Muster zu durchbrechen, damit wir uns eben nicht selber unter diesen unnötigen Druck setzen. Weil wenn wir wissen, dass wir jahrelang ein Muster eingebläut bekommen haben, mit Strafen eben, ja, also dass es für uns wirklich nicht sicher war, anders zu handeln, weil wir sonst mit emotionaler Strafe rechnen mussten oder vielleicht auch mit physischer Strafe, ja, dann war das von uns, unserem System, ganz wichtig und hilfreich, dass es uns in eine andere Richtung gelenkt hat, weil es wollte uns schützen vor dieser Strafe. Und sich da ganz vorsichtig ranzutasten und zu gucken, ist das vielleicht etwas, wo ich lieber eine Begleitung hätte? Oder ist es vielleicht einfach ein Muster, wo ich merke, ja, okay, das habe ich irgendwie in der Gesellschaft so beobachtet oder das ist was Oberflächliches, ja, das war, wurde mir vorgelebt oder so und das möchte ich jetzt anders machen. Klar, dann können wir das sehr, sehr gut auch alleine schaffen. Ne? Also das ist auch immer, finde ich, wichtig dazu zu sagen, nicht alles ist jetzt irgendwie therapiebedürftig und vieles können wir alleine schaffen, aber wo der Unterschied ist, das ist wichtig zu sehen. Und da gibt es für das Buch, hat der Verlag auch einen ganz schönen Download-Bereich mit mir zur Verfügung gestellt. Da gibt es dann Listen mit bestimmten Fragen, wo du mal in dich reinhorchen kannst und so als Hilfestellung, ne, dass du gucken kannst, was ist für mich, wie groß ist das Leid sozusagen, wo lohnt es sich, sich Hilfe zu holen und auch, wo kann ich diese Hilfe finden? Genau, da haben wir auch für gesorgt, dass es da ein bisschen Hilfestellung gibt
Ach
und man
cool.
nicht so
Ja, das finde ich
alleine.
richtig, das finde ich richtig gut. Ja, das
Ja.
hört sich gut an. Weil so ist es halt manchmal, ne? Also manche Sachen sind so ein bisschen, da kann man sich alleine, sag mal, so ein bisschen durchboxen irgendwie, ne? Oder manchmal kommen halt andere Themen hoch, wo man sich dann so denkt, oh, das mache ich jetzt doch vielleicht besser nicht alleine, da brauche ich Unterstützung, ne? Cool, dass man das dann vorher so ein bisschen für sich quasi checken kann. Magst du
Ja.
noch mal ein paar weitere Kreisläufe nennen, einfach nur, damit die Leute, die jetzt zuhören, irgendwie noch mal so ein, nicht nur diese Strafen im Kopf haben, sondern es gibt ja auch noch viele verschiedene andere, dass du die einfach nur mal kurz noch mal anreißt, damit man so ein bisschen besseren Überblick bekommt.
Ja, gerne. Ein anderes Muster oder ein anderer Kreislauf ist für mich auch noch ein wichtiger, der Adultismus. Also, dass wir als Erwachsene meinen, weil wir erwachsen sind und mehr Lebenserfahrung haben, wüssten wir immer alles besser. Oder ja, genau, wüssten wir alles besser. Am Ende, klar, es gibt ein Machtgefälle in der Familie und wir als Eltern sind die Erwachsenen, die auf unsere Kinder aufpassen. Und es ist auch wichtig, dass wir bestimmte Grenzen ziehen, innerhalb dessen sich dann die Kinder auch sicher erfahren dürfen. Wo der Adultismus dann aber greift, ist, dass eben so Floskeln rauskommen wie hör auf zu weinen, das ist doch gar nicht schlimm. Weil wir mit unseren, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren wissen, okay, Knie kurz aufgeschlagen, in einer Stunde wird das Kind nichts mehr davon wissen und ist allen egal. Aber in dem Moment, wo das Kind vielleicht sich zum ersten Mal, ja, sich das Knie derartig aufschlägt, ist es für das Kind neu, es tut weh, es hat vielleicht Angst, dass es jetzt schlimm ist, es weiß es ja nicht. Und es braucht in dem Moment keinen, der sagt, ist doch nicht schlimm, sondern es braucht jemanden, der runtergeht auf Augenhöhe und sagt, oh, das hat wehgetan, ne? Hast du Angst? Ich kümmere mich um dich. Wir schauen uns das gemeinsam an. Ah, das ist eine Schürfwunde, das tut jetzt gerade ganz doll weh. In einer Stunde wirst du wahrscheinlich gar nichts mehr spüren. Soll ich pusten? Soll ich, wir sprühen jetzt drauf oder was auch immer, ja, man dann mit seinen Kindern über das verarztet. Aber zu bemerken, dass Kinder einen Anspruch darauf haben, zu spüren, was sie spüren, zu denken, auch was sie denken, ja. Wenn sie sagen, sie wollen Clown werden, dann wollen sie Clown werden. Da brauchen wir keine adultistischen, ah, das machst du eh nicht oder ah, damit verdient man kein Geld, such dir mal was anderes aus oder so. Das ist eine, ja, das ist so gut gemeint, wie immer. Also wie in den allermeisten Fällen sind diese toxischen Zyklen, wie ich sie da beschreibe, ja gut gemeint. Ja, in den seltensten Fällen hat man wirklich irgendwie Eltern mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung oder was auch immer, sondern in den meisten Fällen lieben die Eltern und die Großeltern ihre Kinder und wollen sie schützen oder vor irgendwas bewahren oder sie bestmöglich unterstützen oder stark machen. Ja, es gibt ja auch diesen Glaubenssatz, den ich auch im Buch bespreche, Härte macht dein Kind härter. Genauso ist es eben nicht. Härte macht unsere Kinder eigentlich eher schwächer, weil jedes Mal, wenn sie durch irgendwas Schwieriges gehen müssen und nicht auf ihre Bezugsperson zählen können, ruckelt das eben so ein bisschen an ihrer Resilienz, ja. Genau, und also genau diese Dynamik zu erkennen, A, vielleicht habe ich da ein bisschen adultistisch gehandelt und gedacht und meinem Kind gar nicht wirklich den Raum gegeben dafür zu spüren, was jetzt gerade ist, nämlich Angst zu haben vor der Fliege oder was auch immer. Ja, also auch das wäre ein Kreislauf, den wir uns angucken, und der andere Kreislauf ist auch, dass Härte macht dein Kind nicht härter. Ja, wir dürfen unsere Kinder mit Liebe verwöhnen. Wir müssen keine Angst haben, dass sie verwöhnt sind oder dass sie sich nicht durch Herausforderungen beißen können. Im Gegenteil, je mehr liebevolle und verlässliche Bezugspersonen unsere Kinder in ihrem Leben haben, je besser und verlässlicher die Bindungsqualität ist, je aufgetankter mit positiven Erfahrungen das Kind ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Stressoren und Risikofaktoren standhalten kann. Wenn unser Kind vermehrt die Erfahrung macht, dass die Eltern nicht für sie da sind, sie in unangenehme Situationen reinschubsen und es sich alleine durchbeißen muss, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, also das ist an sich selber auch schon ein Stress und ein Risikofaktor, und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben nicht da gut durchkommt. Was häufig missverstanden wird, ist, dass wenn Kinder durch eine herausfordernde Situation gegangen sind und stärker, vermeintlich stärker daraus hervorgegangen sind, dann ist es nicht die Herausforderung an sich oder der Schmerz oder das alleine gelassen werden, sondern es ist die Erfahrung, ich habe es geschafft. Ich habe selbst wirksam, ja, mich da irgendwie durchgebissen. Und das ist Glückssache, ja. Also wenn unsere Kinder am Ende es geschafft haben und glauben, ah, super, habe ich selber gemacht, ja, dann ist das positiv auf jeden Fall. Das wissen wir aber auch vorher nicht. Unser Kind kann genauso denken, shit, ich bin ganz alleine. Ich bin auf mich allein gestellt. Das Leben ist gefährlich und ich muss mich hier irgendwie durchbeißen. Und das kann sich dann auch erstmal in einem nicht so schnell sichtbaren, destruktiven Verhalten äußern. Ja, dass das Kind plötzlich nicht mehr vertraut oder sich nicht mehr so viel wagt oder eben sich scheut, verlässliche Beziehungen einzugehen. Ja, weil es gelernt hat, nö, kannst dich nicht auf Menschen verlassen, nicht mal auf deine Eltern. Genau, das heißt, dieses Härte macht dein Kind nicht härter, ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Kreis, auf den wir uns im Buch angucken.
Ja.
Neben 20 weiteren, die kann ich gar nicht mehr auswendig, sind so viele.
Alles gut, aber jetzt hat man noch mal so ein bisschen mehr als quasi so diesen einen Punkt. Also es ist sehr umfassend und ja, spricht quasi einfach viele unterschiedliche Bereiche auch an, die uns aber halt im Alltag mit Kindern einfach über den Weg laufen. Ich würde sagen, tun es ja irgendwie wahrscheinlich fast alle. Wie stark sie dann einen beeinflussen, ist natürlich dann sehr individuell. Aber so diese ganzen Punkte betreffen einen ja schon. Da kann man sich jetzt, glaube ich, nicht so komplett rausnehmen. Deswegen sehr, sehr
Absolut.
wertvoll. Was würdest du denn zum Schluss gerne noch so mitgeben an die Hörerin?
Voll gerne. Ich würde auf jeden Fall gerne mitgeben noch, dass egal was wir machen, wir werden unseren Kindern auf jeden Fall irgendwelche Muster mitgeben, die für sie im Erwachsenenalter vielleicht nicht mehr sinnvoll sein werden. Also egal welchen Kurs wir machen, welches Buch wir lesen, welche Beratung wir buchen, wir werden unseren Kindern Glaubenssätze und Muster mitgeben, die irgendwann für sie nicht mehr brauchbar sind. Und das ist okay. Wir sind Menschen und wir bleiben Menschen. Und das, was heute für unsere Kinder sinnvoll ist, ist es vielleicht irgendwann nicht mehr. Deswegen lohnt es sich viel eher danach zu fragen, was braucht mein Kind, damit es Anbindung an sich selbst finden kann, immer wieder für sich selbst überprüfen kann, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und Gleiches dürfen wir auch uns selber schenken. Das ist eine Wechselwirkung, das gehört zusammen. Das heißt, wir machen uns nur Geschenke, wenn wir auf unsere mentale Gesundheit achten, wenn wir für uns überprüfen und wirklich die lösungs- und chancenorientierte Frage danach stellen, was wir brauchen, damit es uns gut geht. Nicht damit wir keine Fehler machen, sondern was brauchen wir, damit es uns gut geht, obwohl wir Fehler machen. Was brauchen wir, damit es uns gut geht, obwohl wir streiten, obwohl wir aus Versehen strafen? Ja, und was brauchen unsere Kinder, damit es ihnen gut geht, obwohl es mal diese Momente des Scheiterns und der Herausforderungen gibt? Das würde ich sagen, ist so die zentrale Frage, die wir uns im Buch stellen. Und diese Frage und das Selbstbewusstsein auch, sich diese Frage zu stellen, das würde ich den Eltern gerne mitgeben.
Sehr schön. Vielen Dank. Das war sehr schön. Und ja, wer jetzt noch mehr von dir hören, lesen, was auch immer möchte, schauen. Ich glaube, du bist auch auf YouTube, ne? Also ihr könnt euch austoben. Ich packe alles in die Shownotes und da könnt ihr noch ein bisschen weiter stöbern. Und ich danke dir, dass du da warst.
Ich danke dir, danke für das schöne Gespräch und die Einladung.
Sehr gerne.